Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, das, was wir gesungen haben, meinen wir tatsächlich so, dass du durch dein Wort zu uns sprechen mögest. Und unser Anliegen ist, dass wir nicht nur durch die Predigt jetzt gesegnet werden, sondern dass wir selbst auch dazu zugerüstet werden, ein Segen zu sein in unserem Alltag. Rede du zu unseren Herzen. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Mit diesen Worten tun wir häufig den Gottesdienst abschließen mit dem Segen. Segne, was bedeutet Segne? Also wenn ich ab und zu ein Kärtli schreibe oder eine E-Mail an Glaubensgeschwister, da schreibe ich am Schluss Liebe, Grüße und Gottes Segen. Aber was ist das Segen genau? Wir gebrauchen Segnen so häufig im frommen Sprachgebrauch, aber was bedeutet das? Dem wollen wir heute in der Predigt etwas nachgehen und schauen uns den Predigttext an, 1. Mose 12, die Verse 1 bis 3. Das Thema lautet, gesegnet, um ein Segen zu sein. Und ich lese den Predigttext. Der Herr aber hatte zu Abram gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Wenn wir uns heute mit dem Thema Segen auseinandersetzen, da will ich gleich zu Beginn der Predigt die Frage stellen, gibt es denn eine Definition von Segen? Und die gibt's. Die gibt es nämlich, segnen, das bedeutet Gutes über jemanden aussprechen. Im Englischen gibt es das Wort to bless, segnen. Und im Englischen kann man sagen, to bless God. Wir preisen, wir loben Gott. Und da tun wir Gutes über Gott aussprechen, wenn wir ihn loben und preisen. Und wenn Gott uns segnet, da tut er Gutes über uns aussprechen. Und das Spezielle am Segen Gottes ist, wenn Gott etwas sagt, dann tut er es auch. Wir lesen das ganz am Anfang von der Heiligen Schrift, wo Gott den Himmel und die Erde geschaffen hat, da heißt es dann auch, und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und so ist es, wenn Gott uns segnet, wenn er Gutes über uns ausspricht, dann tut er auch das Gute. Also segnen, eine Definition, Gutes über jemandem aussprechen. Und der Segen Gottes ist etwas ganz Besonderes, weil er das dann auch verwirklicht, was er sagt. Doch jetzt wollen wir uns dem Abraham zuwenden. In unserem Text, da haben wir gesehen, da wird Abraham gar nicht Abraham genannt, sondern Abram. Das ist nämlich sein alter Name gewesen. Abram bedeutet erhabener Vater und ein bisschen später in Kapitel 17 vom ersten Buch Mose, da gibt Gott dem Abraham eben den neuen Namen Abraham und das bedeutet Vater der Menge oder Vater von den vielen. Als Gott dem Abraham oder Abram diese Segensverheißung gegeben hat, da war Abraham 75 Jahre alt. Er sollte seine alte Heimat, seine Verwandtschaft verlassen und sollte sich in die Abhängigkeit von Gott begeben. Er sollte sich darauf einlassen, auf Gottes Führung. Ich will dir das Land zeigen, in das du gehen sollst. Und diese Aufforderung, die Gott ihm gegeben hat, war sozusagen der Beweis für den Abraham, dass Abraham Gott vertraute, dass er ihm glaubte. Und mit diesem Vertrauen, mit diesem Glauben, mit diesem Glaubensgehorsam verband Gott eben diese Segenszusage, die er ihm gemacht hat. Also es ist interessant, dieses Vertrauen, das Glauben, der Glaubensgehorsam ist verbunden jetzt mit diesem Segen. Und wie genau hat Gott den Abraham gesegnet? Was war seine Segenszusage? Er hat gesagt, ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Das ist interessant. Gott sagt zum Abraham nicht einfach, ich möchte dich segnen und fertig und lässt es ein bisschen offener im Diffusen, sondern der Segen Gottes, der erscheint uns da auch ganz konkret. Ich will dich zu einem großen Volk machen, du sollst viele Nachkommen haben und ich will dir einen großen Namen machen. Das sind ganz konkrete Segenszusagen. Und wenn wir das Leben von Abraham anschauen, da sehen wir, er hat tatsächlich einen großen Namen bekommen. Also finanziell ist er sehr betucht geworden. Damals hat man kein Bankkonto gehabt, aber der Reichtum hat sich in der großen Viehherden gezeigt. Und tatsächlich, wenn man die Viehherden von Abraham anschaut, die waren riesengroß geworden. Zudem hat er viele Knechte und Mägde gehabt, konnte sich erwerben. Und dann war es so, die Regionalkönige, mit denen er Kontakt hatte, zu denen er gekommen ist, die hatten alle einen riesen Respekt vor dem Abraham. Also er hat tatsächlich einen großen Namen bekommen. Und wie sah das mit dem großen Volk aus? Ich muss sagen, zu seinen Lebzeiten war das große Volk sehr überschaubar. Ich möchte an der Stelle mal den Ismael ausklammern, der ja nicht auf der Verheißungslinie war. Und von der Verheißung, wo der Abraham bekommen hat, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Isaak geboren wurde, verging etwa ein Vierteljahrhundert. Also Abraham war ungefähr 100 Jahre alt, als ihm der Isaak geboren wurde. Warum dauerte das so lange, dass Gott seine Verheißung wahrgemacht hat? Nun, die Sarah, die Frau vom Abraham, die war unfruchtbar und jetzt hat Gott einfach ein bisschen gewartet, bis er das Wunder gemacht hat und die Sarah das erste Kind oder das einzige Kind dann auch von ihr geboren hat. Und jetzt ist es so gewesen, der Sohn, der Isaak, der hat ja dann auch irgendwann geheiratet. Der hat die Rebekka geheiratet. Und jetzt gab es da auch noch mal ein Problem. Die Rebekka, die war nämlich auch unfruchtbar. Und die Rebekka, die hat erst, wo der Isaak 60 Jahre alt war, ihr erstes Kind geboren. Auch dort hat Gott ein Wunder gemacht. Und das erste Kind, das waren gerade Zwillinge, nämlich der Jakob und der Esau. Und 160 Jahre alt war der Abraham, als ihm da die Enkel geboren wurden. Und mit 175 Jahren ist Abraham gestorben. Das heißt, er hat seine Enkel dann noch im Teenageralter erlebt. Das hat er gesehen von dem Segen des großen Volkes. Ein Sohn der Verheißung und zwei Enkelsöhne der Verheißung. Ein großes Volk, sehr überschaubar. Gut, wie es dann mit Jakob weiterging, das hat der Abraham nicht mehr miterlebt. Da hat es dann gekreppelt, da 12 Söhne und eine Tochter hatte der Jakob. Dann, da ging es dann los. Wir sehen, Abraham wurde reich von Gott gesegnet, materiell gesehen. Irdisch hat da Abraham nicht die große Volksmenge gesehen, die von ihm abstammen sollte. Das war nicht offensichtlich, das sollte erst noch kommen. Und das zu beobachten ist für uns ganz etwas Wichtiges. Nicht immer zeigt sich der Segen Gottes bei uns in unseren Lebzeiten in den großen Zahlen. ist etwas ganz Wichtiges. Nicht immer zeigt sich der Segen Gottes in unseren Lebzeiten in den großen Zahlen. Abraham, da hat er einen großen Reichtum bekommen, aber mit den Nachkommen, das hat er noch nicht so recht miterlebt, wie das zu einem großen Volk wurde. Und wir sehen andere Gottesmänner in der Heiligen Schrift, die von Gott gesegnet waren, der Jeremia, aber dessen Leben irdisch gesehen sehr, sehr schwer aussah. Er musste richtig gehend unten durchgehen. Um im Segen Gottes zu leben, ist eins wichtig, dass wir im Glauben, im Vertrauen an den lebendigen Gott leben und ihm treu sind. Und da ist uns der Abraham ein wunderbares Vorbild. Und jetzt ist etwas ganz interessant, wenn wir das Leben vom Abraham anschauen. Nämlich in 1. Mose 15, Vers 1, da lesen wir Folgendes. Über 10 Jahre ist es her gewesen, dass der Abraham von Gott die Segensverheißung bekommen hat: Ich will dich zu einem großen Volk machen. Und der Abraham hatte immer noch keine Kinder. Und dann lesen wir in 1. Mose 15, Vers 1, nach diesen Begebenheiten geschah es, dass das Wort des Herrn an Abraham in einer Offenbarung erging: Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Gott machte bei dieser Begebenheit dem Abraham klar: Der größte Segen, den du haben kannst, bin ich. Der größte Segen, den du haben kannst, das ist der lebendige Gott. Und das gilt auch für uns so. Vielleicht bleiben wir uns im Leben manche Dinge erspart oder vorbehalten, besser gesagt. Vielleicht träumt der ein oder andere von einem schönen Einfamilienhaus mit Pool und so. Und dieser Traum geht nie in Erfüllung. Vielleicht träumen manche, den richtigen Ehepartner zu finden, aber irgendwie findet man nicht den rechten. Oder andere träumen, dass es finanziell einfach wie in Butter läuft. Oder andere träumen einfach von einer soliden Gesundheit, dass man nicht so viele Krankheitsnöte rumtragen muss. Aber manches bleibt einem verwehrt und man wird irdisch nicht so gesegnet. Da wollen wir uns erinnern, was Gott dem Abraham da gesagt hat. Der größte Segen, den wir haben können, ist, dass wir den lebendigen Gott haben können. Der größte Segen ist, wenn wir zu Gott sagen können: Du bist mein und ich bin dein. Das ist der größte Segen, wenn wir in der persönlichen Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott leben können. Abraham hat gehört, was Gott ihm da gesagt hat, aber seine Not hat der Abraham Gott dann trotzdem auch ausgedrückt. Er hat dann Gott geantwortet: Ach, was nützt mir all mein Reichtum, meine vielen Viehherden? Das wird doch eh alles dann irgendein Knecht von mir erben. Ich habe keine Nachkommen. Und da hat der Abraham seine Not Gott ausgedrückt. Und bei dieser Situation hat Gott dem Abraham nochmal seine Segensverheißung wiederholt von den vielen Nachkommen. Er hat gesagt: Du sollst so viele Nachkommen haben wie Sand am Meer und wie Sterne am Himmel. Und Abraham hat Gott geglaubt. In Vers 16, da lesen wir Folgendes. In Vers 6 lesen wir: Und Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Ich möchte an dieser Stelle jetzt einen Sprung ins Neue Testament machen, weil genau dieser Vers: Und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an, wird im Neuen Testament auch zitiert, nämlich in Galater 3, Vers 6 bis 7. Da wird dieser Satz zitiert und dann heißt: Und all diejenigen, die aus Glauben sind, die Jesus Christus glauben, die sind Abrahams Nachkommen. Und interessant, wenn man dann nochmal ein paar Verse weiter liest, in Galater 3, Verse 13 und 14, da lesen wir Folgendes. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unsretwillen, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfangen, der verheißene Worte war. Eigentlich krass, wenn wir bedenken, Jesus, der Sohn Gottes, der ganz ohne Sünde war, der wurde zum Fluch. Am Kreuz von Golgatha trug er den Fluch für unsere Sünden. Die Strafe, die wir verdient hätten, hat er auf sich genommen. Warum? Damit wir den Segen Abrahams empfingen. Damit wir den Heiligen Geist bekommen. Damit wir dasselbe sagen können wie der Abraham: Gott ist mein, er ist mein großer Lohn und ich bin sein. Ich darf eine persönliche Beziehung mit dem lebendigen Gott haben. Wir leben in einer Welt, wo wir uns gerne vergleichen. Vielleicht tun wir uns auch nicht so gerne vergleichen, weil wir dann uns immer ein bisschen schlecht fühlen. Aber das ist das Normale in unserer Welt, dass wir uns vergleichen. Und da vergleichen wir uns mit denjenigen, die den schöneren und teureren und längeren Urlaub machen können. Wir vergleichen uns mit denjenigen, die einfachere Familienverhältnisse haben. Wir vergleichen uns mit denen, denen es beruflich besser geht wie uns. Und dazu kommt nicht nur, dass wir uns selbst vergleichen mit den anderen, sondern uns wird es auch noch Vorgesetztes vergleichen. Im Internet mit den Influencern, wo uns animieren, Vergleiche zu machen, oder mit der Werbung. Und überall wird uns vor Augen gehalten: Dein Leben ist nicht ganz so gut, aber du hast es in deiner eigenen Hand, deines Glückes Schmied zu sein. So ist unsere Welt. Und wir wollen uns vor Augen malen: Durch den Glauben an Jesus Christus haben wir das größte Glück, was es überhaupt gibt. Ich bin durch den Glauben an Jesus Christus ein gesegneter Mensch. Reicher gesegnet kann man gar nicht sein. Ich habe Gott. Und wenn du vielleicht gerade durch eine schwierige Zeit gehst oder Vergleiche anstellst und du denkst, ich komme da nicht so gut weg bei den Vergleichen, ich möchte dir in Erinnerung rufen: Du bist reich gesegnet, du hast das größte Glück, den höchsten Segen, wo man überhaupt haben kann. Du hast Gott, er geht mit dir. Als Abraham die Segensverheißung von Gott bekam, da hat Gott ihm nicht einfach nur den Segenszuspruch gemacht: Ich will dich segnen und du sollst eine große Nachkommenschaft haben und einen großen Namen, sondern er hat ihm gleichzeitig auch gesagt: Und du sollst eine Segen sein. Und genau das gilt auch für uns als Gläubiger heute. Gott hat uns nicht einfach nur gesegnet, uns Vergebung der Sünden gegeben und uns mit dem göttlichen Segen reich gemacht, dass wir sagen können: Wow, mir geht es gut, ich darf die Ewigkeit bei Gott zubringen, ich kann mein Leben gut führen, weil ich wissen darf, Gott ist bei mir. Sondern Gott hat uns auch den Auftrag gegeben, dass wir ein Segen für unsere Mitmenschen sein sollen. Segnen, dass wir Gutes über andere aussprechen und je nachdem auch Gutes tun unseren Mitmenschen. Und wie soll das ganz praktisch werden? Das ist ja wichtig, dass es nicht nur theoretisch so ist, sondern dass es auch praktisch umgesetzt wird. Wie sind wir ein Segen im Straßenverkehr? Heute, als ich hier nach Gümligen gefahren bin, bin ich an Wankdorf vorbeigefahren und habe da etwas entdeckt, nämlich so eine mobile Blitzanlage. Und dann habe ich mir überlegt, diesmal hat es mich nicht geblitzt. Aber da ist schon vorgekommen, dass es mich... Genau. Und dann habe ich mir überlegt, was bedeutet es konkret, ein Segen zu sein, wenn es mich jetzt geblitzt hätte? Einfach Frust schieben und schimpfen, dann müssen die schon wieder und so. Ich habe dann überlegt, ein Segen zu sein bedeutet ja Gutes aussprechen über wen? Über die Kantonspolizisten. Die müssen ja auch irgendwie finanziert werden. Ja, und die Kantonspolizisten, die tun ja auch ganz wertvolle Dienste machen. Die schauen, dass die Kriminalität ein bisschen in Zaum gehalten wird. Und wenn Demonstrationen sind, dass die nicht aus dem Ruder laufen. Und manchmal sind Kantonspolizisten auch in sehr, sehr herausfordernden Situationen, wo sie Weisheit haben. Und dann habe ich mich daran erinnert, wir haben ja in unserer Mitte auch einen Kantonspolizist. Und dann habe ich gerade überlegt, segnen. Und ja, beim Anblick dieses Blitzers habe ich dann einfach auch für die Kantonspolizei gebetet und dann auch gesagt, und Herr Jesus, tu die Kantonspolizisten auch ihnen Weisheit schenken, besonders in den Situationen, wo sie in herausfordernden Situationen sind. Wir sind berufen, ein Segen zu sein, auch dort, wo wir uns vielleicht über Sachen ärgern, und da wollen wir nicht einfach nur betrachten, was passiert mir, sondern wie kann ich in dieser Situation ein Segen sein? Oder ein Segen sein in der Familie. Wenn man Kinder hat, dann weiß man, Kinder müssen erzogen werden, und Kinder erziehen, das ist manchmal eine herausfordernde Sache, weil die rauben einem meine Ruhe. Ich brauche meine Ruhe, und dann muss ich die Kinder erziehen, dass ich eben meine Ruhe habe. Also, ja, und da ist die Frage, ist das die rechte Motivation von mir? Hauptsache, ich bekomme meine Ruhe. Und ist es die rechte Motivation von den Kindern, wenn sie sagen, aber ich will das, ich habe den Anspruch, die Ferien so zu verbringen, und die anderen dann, aber ich will das und so. Diese Ich-will-Mentalität in den Halten, in der eigenen Haltung, Hauptsache ich bekomme meine Bedürfnisse gestillt, das ist nur ein Schauen auf den irdischen Segen, wie ich für mich meines eigenen Glückes Schmied sein kann. Und da lehnt man gar nicht aus der Haltung heraus, wie kann ich ein Segen sein in meiner Familie? Ich habe einen ganz guten Tipp. Wenn man am Morgen betet, Herr, gebrauche du mich als Segen für meinen Ehepartner. Gebrauch du mich als Segen für meine Kinder. Und dann kann man die Kinder namentlich aufzählen. Oder wenn man selbst ein Kind ist, Herr, gebrauche du mich als Segen für meine Eltern. Gebrauche du mich als Segen für meine Geschwister. Das wünscht sich jeder Familie, dass man aus dieser Haltung heraus, aus diesem Gebet, das Leben führt. Also wir hätten nur friedliche Familien, und ja, das wollen wir trainieren. Lasst uns doch das trainieren, dass wir ein Segen sind innerhalb der eigenen Familie, denn so kann dann auch die Familie als Segen in der Welt wirken. Und das ist das Schönste, wenn man als Segen in der Welt als Familie leben kann, nämlich dann als Arbeitsplatz, wenn man nicht dann gestresst ist vom Familienleben und dann kommt man zum Arbeitsplatz und dann tut man den Stress, den man zu Hause hat, gerade weitergeben, sondern da kann man das dann weiterführen. Ein Segen sein am Arbeitsplatz, ein Segen sein in der Nachbarschaft, und wenn man einkaufen geht, ein Segen sein für die Verkäuferin. Liebe Gemeinde, das ist unsere Berufung, solange wir hier auf der Erde sind, dass wir ein Segen sind. Aber ganz besonders wollen wir auch ein Segen dadurch sein, dass wir für unsere Mitmenschen ein Segen sind, indem wir das Beste ihnen weitergeben, was es überhaupt gibt. Das Evangelium. Das Evangelium, dass auch sie erkennen können, was für ein Segen Gott für sie bereithält. Dass unsere Mitmenschen das erkennen dürfen, was wir erkannt haben. Jesus wurde zum Fluch, dass wir durch den Glauben an Jesus den verheißenen Geist empfangen konnten, dass wir Kinder Gottes werden können, dass noch viel mehr Menschen zu Kindern Abrahams werden können. Das lasst uns ein großes Anliegen sein und lasst uns dafür beten, dass Gott uns offene Türen bei unseren Mitmenschen schenkt. Gott hat den Abraham reich gesegnet. Wir können deshalb auch sagen, Abraham hat deshalb Segensspuren hinter sich verlassen. Und ich habe euch jetzt mal etwas mitgebracht, nämlich eine Folie, wo wir sehen, wie die Reiseroute von Abraham aussah, wo er quasi Segensspuren hinterlassen hat. Ur in Chaldea, da ist er losgegangen, ist nach Haran und dann ins Land Israel, wo noch nicht Israel hieß. Und dann hat er auch eine Kehr über Ägypten gemacht und überall dort hat er Segensspuren hinterlassen. Diese Karte möchte ich jetzt in Verbindung bringen mit einer Segensverheißung, die wir in Jesaja 19 lesen, die Verse 23 bis 25. Da steht für die Zukunft: An jenem Tag wird von Ägypten eine gebahnte Straße nach Assyrien gehen. Der Assyrer wird nach Ägypten und der Ägypter nach Assyrien kommen und die Ägypter werden mit den Assyrern dem Herrn dienen. An jenem Tag wird sich Israel als Drittes zu Ägypten und Assyrien gesellen und inmitten der Erde ein Segen sein, denn der Herr der Herrscharen segnet es, indem er sagen wird: Gesegnet bist du, Ägypten, mein Volk, und du, Assyrien, das Werk meiner Hände, und du, Israel, mein Erbteil. Eine ganz interessante Segensverheißung, die wir hier lesen. Ich habe euch noch eine zweite Karte mitgebracht, nämlich wie das Assyrien und Ägypten und das Land Israel aussah zur Zeit des Jesaja, also zu der Zeit, als Gott diese Segensverheißung über Israel ausgesprochen haben. Da sehen wir das assyrische Riesenreich, Großreich. Israel hat sich auf Juda beschränkt, weil Israel war einvernahmt worden, das Nordreich Israel war einvernahmt worden von der Großmacht Assyrien. Israel gab es nicht mehr, die Einwohner waren verstreut. Da gab es Jerusalem und die Umgebung, eben Juda und die Großmacht Ägypten. Und Ägypten und Assyrien waren mega verfeindet, die haben sich ständig bekämpft. Und zwischendrin, da war Juda, wurde ständig aufgerieben aufgrund von der Feindseligkeiten dieser beiden Großmächte. Juda war ein leidgeplagtes, kleines Fleckchen Erde inmitten dieser beiden zerstrittenen Großmächte. Und wir sehen ja auch heute dieses Assyrien, das beinhaltet das heutige Iran, Irak, Syrien, Libanon und so weiter. Also Gegenden, wo Israel feindlich gegenüber gesinnt sind. Und diese Ländereien, das damalige Assyrien, Israel und dann Ägypten, die werden eines Tages miteinander verbündet sein. Wann? Das wird sein beim Tag der Wiederkunft von Jesus Christus. Wenn Jesus in Macht und Herrlichkeit wiederkommt und sein tausendjähriges Reich aufrichten wird, Unvorstellbar wird das sein, wenn die drei einen Bund schließen werden. Kein Krieg wird mehr sein, kein Hunger wird mehr sein. Der Teufel wird nicht mehr wüten können, weil er gebunden sein wird. Übrigens, wenn man auch anschaut, was geistlich geschieht zurzeit im Iran, ist interessant, da herrscht eine Erweckung, einfach im Geheimen. Ich habe an Pfingsten mich mit einem iranischen Pastor unterhalten und der hat gesagt, genau das, was ich gehört habe und gelesen habe, das ist wahr. Es ist eine Erweckung im Iran, einfach im Verborgenen. Und dasselbe habe ich gehört von Syrien und vom Libanon und auch von Ägypten habe ich gelesen, dass es da erweckliche Aufbrüche gibt. Gott sammelt sich die Kinder Abrahams in diesen Ländern. Es ist interessant. Irdisch ist von diesem Friedensbund, von diesem Bund momentan nicht so viel zu sehen. Aber Gott ist sich dort sein Volk am Sammeln. Ganz interessant. Wenn man diese beiden Karten jetzt übereinander legt, die Reiseroute von Israel und die das Assyrische Reich, Juda und Ägypten, da sehen wir, dass genau das einander entspricht. Genau das entspricht sich einander. Wir heute leben in einer Zeit, wo der äußere, der irdische Segen Gottes bei uns als Kindern Gottes nicht unbedingt sichtbar wird. Wie es den Gläubigen in Syrien und im Iran und im Libanon geht, das ist nicht so einfach. Überhaupt nicht einfach. Und auch bei uns ist nicht alles einfach, bei uns als Gläubige. In Römer 8, ab Vers 18, da lesen wir, dass das genauso ist. Wir als Kinder Gottes leben in einer Schöpfung, die der Vergänglichkeit anheimgefallen ist. Es ist noch nicht offenbar, was es bedeutet, von Gott gesegnet zu werden. Aber es kommt der Tag bei der Wiederkunft von Jesus, dass das für alle offensichtlich sein wird. Und auf diesen Tag dürfen wir uns freuen, auf den Tag der Wiederkunft Jesus. Wir dürfen voll Hoffnung unser Leben führen. Wir müssen unser Leben nicht führen mit der Perspektive, Hauptsache meine Hoffnungen und Wünsche werden hier im Irdischen erfüllt. Das Haus mit dem schönen Pool und das tolle Auto und was auch immer. Sondern wir dürfen mit der Perspektive leben, das Beste, das kommt noch, wenn Jesus wiederkommt. Und im Warten auf das Beste wollen wir uns brauchen lassen von Gott, dass er uns als Segen für andere Menschen gebrauchen kann. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich für den großen Segen, den du uns bereitet hast, indem du am Kreuz gestorben bist, indem du auferstanden bist, dass wir durch den Glauben an dich Kinder Gottes sein dürfen. Gott ist mein und wir sind sein, das dürfen wir sagen. Und von diesem größten Glück heraus wollen wir unser Leben gestalten. Gebrauch du uns als Segensträger in der Welt, in der eigenen Familie, wenn wir im Verkehr unterwegs sind, am Beruf, am Arbeitsplatz. Gebrauch du uns als Segensträger, nicht, dass wir da missmutig und unzufrieden unser Leben gestalten, sondern als Segensträger. Und Herr Jesus, uns ist es ein großes Anliegen, dass noch viele Menschen gerettet werden, dass auch sie zu Kindern Gottes werden können und erleben dürfen, was es bedeutet, unter deinem Segen zu leben. Gebrauch du uns auch dafür, schenk du uns offene Türen bei Menschen, die dich noch nicht als ihren Herrn und Heiland kennen. Und Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dich wieder erwarten dürfen. Und wir freuen uns auf die Zeit, wo auch offensichtlich für alle Menschen sichtbar werden wird, was es bedeutet, wenn du die Kinder Gottes auch irdisch segnest. Danke, dass wir mit dieser Perspektive leben dürfen. Amen.